Magazin International.
Herzlich willkommen beim Magazin International von Radio Flora im Internetradio oder am Computer unter www.radioflora.de. Im Studio heute Axel Kleinecke. Thema unserer Sendung heute ist eine Ausstellungseröffnung zur Hexenverfolgung im 16. Jahrhundert. Ein historisches Thema also, das aber mit gesellschaftlichen Parallelen auf die Gegenwart verweist. Hass auf Sündenböcke und fanatische Verfolgung von Minderheiten damals sind uns mit ihren unmenschlichen Folgen auch heute sehr vertraut. Die Ausstellung von Hubert Brieden und Kerstin Faust in den Verdihöfen in Hannover macht mit vielen anschaulichen Details und Artefakten diese Bezüge deutlich. In der Sendung, ein Mitschnitt von der Ausstellungseröffnung, führt Hubert Brieden selbst durch die Ausstellung und vermittelt neben wissenswerten Details vor allem auch den historischen Hintergrund zu den Geschehnissen. Und jetzt Hubert Brieden zu einem gar nicht so exotischen Thema.
Ich bin Mitarbeiter des Arbeitskreises Regionalgeschichte. Das ist eine Gruppe von historisch interessierten Leuten, die vor 30 Jahren schon, also 1981 in Neustadt, sich zusammengefunden haben, um die NS-Geschichte der Region, da Wunstorf-Neustadt, aufzuarbeiten. Und hatten eigentlich so mit der Geschichte der Hexen oder Ähnliches gar nichts zu tun. Wir haben das in mehreren Büchern dann die NS-Geschichte dargestellt, waren dann aber, während wir uns mit dieser Geschichte beschäftigten, auf die Neustädter Stadtchronik gestoßen, die von ehemaligen Nazitätern herausgegeben worden ist und zum Teil geschrieben worden ist, wo die Nazizeit nicht vorkommt. Aber ein ganz großes Kapitel da drin spielen die Neustädter Hexenprozesse. Und in dieser Darstellung wird Herzog Erich eigentlich entschuldigt und es war ein Ehestreit, das Ganze. Und Herzog Erich konnte eigentlich nicht anders als Kind seiner Zeit, als diese letztlich gegen seine störrische Ehefrau diese Prozesse durchzuführen. Das ist so die Geschichte in etwa kurz gefasst. Da haben wir dann hinterher festgestellt, im 19. Jahrhundert schon weiter, da haben sich nämlich verschiedene Autoren ziemlich ausführlich mit den Neustädter Hexenprozessen auseinandergesetzt. Und ich habe das dann auch gemacht und hatte erst nur so einen kurzen Zeitungsartikelserie dazu geschrieben und habe dann nochmal 2006 mich ausführlicher mit dem Thema beschäftigt und bin dann darauf gestoßen, dass die Neustädter Hexenprozesse relativ viel, es war klar, dass die mit der Reformation was zu tun haben, haben aber auch was damit zu tun mit verschiedenen Aufstandsbewegungen in Deutschland und speziell mit der Revolution, mit der frühbürgerlichen Revolution in den Niederlanden. Die Ausstellung, der inhaltliche Teil, gliedert sich in 16 Tafeln. Eigentlich ist die kreisförmig aufgebaut sein. In der Mitte würde dann der Pfahl stehen, der vorne ist, der Scheiterhaufen. Die fängt also an in der Gegenwart und endet in der Gegenwart. Dann kommt praktisch, wenn man die Tafeln, die in der Gegenwart sind, sind grün gehalten. Und dann geht es im zweiten Kapitel um die Voraussetzungen für den Hexenglauben, speziell in Kahlenberg-Göttingen und bei dem Herrscherpaar in Kahlenberg-Göttingen. Im dritten Teil geht es dann um die Krise des Feudalstaates, der feudalen Gesellschaft in Kahlenberg, aber auch in Deutschland generell und in Europa. Im nächsten Teil dann konkret um die Hexenprozesse und die juristischen Auseinandersetzungen darum. Und am Schluss landen wir dann wieder in der Gegenwart. Jede einzelne Tafel ist so aufgebaut, dass man die gesamte Ausstellung verstehen kann, wenn man nur diesen ersten großgedruckten Teil überfliegt. Dann kann man eigentlich den gesamten Inhalt der Tafel erfassen. Alles andere, was da drunter ist, sind im Grunde dient der Vertiefung bestimmter Probleme, die sich aus dem ersten Einführungstext ergeben. Also die Tafeln sind so gleich aufgebaut. Wer nicht viel Zeit hat, kann einfach diese Dinger überflogen und fliegen und hat dann den gesamten Inhalt der Ausstellung erfasst. Gut, dann bleiben wir mal in der Gegenwart. Diese Hexenprozesse in Kahlenberg-Göttingen, die fanden statt zwischen 1567 und 1574. Und es war keine Auseinandersetzung mit der Kirche, welcher Art auch immer, sondern es war ein Machtkampf innerhalb des Fürstentums Kahlenberg-Göttingen. Das reichte eigentlich von Neustadt, Wunstorf, Hannover gehörte dazu, bis Göttingen, also ein relativ kleines Fürstentum. Und es war eine Auseinandersetzung zwischen einer katholischen Konzeption von Machtausübung und einer protestantischen Konzeption von Machtausübung. Und die ist aufgrund bestimmter Ereignisse und bestimmter historischer Konstellationen, international als auch hier im Fürstentum, in die Hexenprozesse eskaliert. Ungefähr 41 Personen sind damals verbrannt worden. Das war ziemlich viel. Neustadt, da lebten ein paar hundert Leute damals. Und die kamen natürlich auch aus anderen Regionen, nicht nur aus Neustadt, aus anderen Städten. Und über 60 sind inhaftiert worden und in der Regel gefoltert worden, ziemlich schwer. Da komme ich dann aber später noch drauf zu sprechen. Ich gebe also jetzt nur einen ganz kurzen Einblick in die Tafeln. Wir sind also ausgegangen, der Überschrift heißt Vergangenheit in der Gegenwart. Warum beschäftigen wir uns überhaupt mit den Hexenprozessen? Als ich dieses Buch geschrieben habe, da war gerade die Diskussion um Terrorismus und um, ob es sinnvoll sein kann, islamistische Terroristen, um nach dem Einmarsch in Afghanistan zu foltern. Es wurde dann breit diskutiert in der Öffentlichkeit. Auf Spiegel Online war eine Befragung, was halten Sie von Folter? Sind Sie für Folter oder sind Sie gegen Folter? Das konnte man dann ankreuzen. Da dachte ich irgendwie, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe mich gerade mit der Folter ziemlich intensiv beschäftigt und wusste von daher, dass also man eigentlich unter der Folter alles gesteht. Und Spee, das war etwas später ein wichtiger Gegner der Hexenprozesse, der hat gesagt, erst die Folter macht die Hexe. Ja. Ne? Das ist das zentrale Zitat. Erst die Folter kann man uns heute machen, den Terroristen vielleicht, könnte man auch sagen. Auf jeden Fall hat es einen aktuellen Bezug, in Bezug auf Folter. Wenn man die Berichte von Amnesty International liest, in immer mehr Ländern wird gefoltert. Deshalb ist oben auf der Tafel rechts ein Holzschnitt aus dem 16. Jahrhundert, also ein zeitgenössischer, der da zur Ausstellung passt, auch über die Wasserfolter. Die wurde eben auch angewandt während der Neustädter Hexenprozesse. Heute nennt man das verharmlosend Waterboarding. Während der Hexenprozesse in Neustadt ist Hans Lange, so einer der Angeklagten, unter anderem der Wasserfolter unterworfen worden und ist dabei erstickt. Es ist also nichts Neues. Waterboarding ist eine alte, bekannte Folter, die auch aus den Hexenprozessen bekannt sind. Parallel, als die Prozesse stattfanden, wurden auch Juden verfolgt. Es gab zwei Edikte, die Juden den Aufenthalt im Fürstentum Kallenberg-Göttingen verbot. Und es war wohl ein exemplarischer Prozess gegen zwei Juden geführt, die zu Tode gefoltert wurden. Und es wurde versucht, sie zum christlichen Glauben zu bekehren. Die Juden waren eine konkurrierende Religionsgemeinschaft. Alleine durch ihre bloße Existenz haben sie den christlichen Glauben in Frage gestellt. Sie verleugnen die These, dass Jesus Gottes Sohn gewesen ist. Und alleine dadurch sind sie praktisch Ketzern gleichgestellt und mussten verfolgt werden bei dem totalitären Anspruch des Christentums zur damaligen Zeit und manchmal heute noch. Nochmal in die Gegenwart. Links die Vertreibung der Juden im 20. Jahrhundert. Das ist eine Postkarte von 1900. Oben drüber steht, das kann man von da hinten schlecht lesen. Hier oben der Germane steht hier, hier ist das Hermannsdenkmal. Hier oben steht Deutschland den Deutschen. Also es ist also nicht eine Parole der Neonazis, sondern eine Parole der Antisemiten aus dem Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Und auf dem steht ein Wegweiser, auf dem Wegweiser steht nach Palästina. Also die Vertreibung und Ausgrenzung der Juden. Postkarte 19. Jahrhundert und dann die Ausgrenzung der Juden während der NS-Zeit, die das einfach, was vorher schon gedacht wurde, im Grunde radikalisiert haben. Hier ist eine Karikatur aus einer Polizeizeitschrift von 1943. Das ist, die heißt Polizei, dein Freund und Helfer im Märchenwald, steht da drunter. Und die Polizei vertreibt halt die schwarzhaarige Hexe. Auf der Schulter der Hexe sitzt ein Rabe. Die Rabe, weil er so einen etwas ganz leicht krummen Schnabel hat, ist immer das Symbol gewesen für die Juden. Also in vielen antijüdischen, antisemitischen Karikaturen tauchen immer Raben auf. Also hier der Rabe und die blonden Hänsel und Gretel, die dann von der Polizei ins Hexenhaus nach der Vertreibung der Juden gebracht werden. Polizei, dann Freund und Helfer, die dann zusammen mit SS dann die Juden vertrieben hat. Während der Weimarer Republik waren Juden die Sündenböcke für die Wirtschaftskrise. Hier ein Flugblattausschnitt aus Neustadt, schon aus den 20er Jahren, eine Veranstaltung der NSDAP, wo drauf steht, Juden haben keinen Zutritt. und dann hier, wer dieses Zeichen liest, ist Feind des Volkes. Das kennen Sie ja alle. Also Judenausgrenzung gab es im Mittelalter schon. Das ist im 20. Jahrhundert nichts Neues, nur die Nazis haben es einfach radikalisiert und aus dem christlichen Antijudaismus einen biologistischen Antijudaismus gemacht. Dann wurden Juden zur Rasse gemacht. Eine Religionsgemeinschaft wurde zur Rasse. Und ich finde das ganz gut, dass die Ausstellung jetzt hier stattfindet, weil, und das ist wieder ein aktueller Bezug, weil er im Augenblick in Bayern wieder Kreuze aufgehängt werden. Ich habe halt mal nochmal in der Frankfurter Allgemeinen geguckt. Da hat halt Markus Söder, der neue Ministerpräsident, gesagt, Zitat, das Kreuz steht für den Grundgedanken der Menschenwürde. Oder Edmund Stoiber hat gesagt, Zitat, das Kreuz ist für mich ein religiöses, aber auch ein kulturelles Symbol, das Menschenwürde, Toleranz und Nächsten für Nächstenliebe steht. Es wäre wichtig, halt in Bayern christliche Grundwerte zu bewahren. Und Heimat ist ja auch ein Begriff, der im Augenblick in Mode gekommen ist. Also gibt es jetzt in dieser Ausstellung zweierlei Heimatkunde. Und wir werfen einen Blick zurück in die Kultur des Christentums. Und kommen damit gleich zur zweiten Tafel. Das ist der blaue Bereich. Das ist egal, drei Tafeln, die die Vorgeschichte der Prozesse in Neustadt darstellen. Also schon Zaubereiprozesse als Mittel im politischen Machtkampf einzusetzen, hat schon der Vater von Erich II. Gemacht, Erich I. Der hat verschiedene Frauen als Zauberinnen verbrennen lassen, denen Schadenszauberei vorgeworfen worden war. Und er hat eine ehemalige Geliebte verbrennen lassen, die lästig geworden war und auf Betreiben seiner Frau Elisabeth verbrannt wurde. Also es war durchaus nicht so, dass es in früheren Zeiten Hexen immer negativ besetzt waren. Sie sehen hier Holzschnitte, da ist zum Beispiel dieses hier, das links, Milchzauber heißt das, sind Hexen. Da wird die Kuh verzaubert, entweder dass sie mehr Milch gibt oder weniger Milch gibt. Links die Hexe, die da angeschwebt kommt, die steht übrigens auf einem Stern. Das ist jetzt, sieht aus, ähnlich aus wie ein Judenstern, ist aber kein Judenstern, sondern es ist ein Hexenstern. Kerstin Faust hat vorne in die Ausstellung zwei Hexensterne nachgebaut und aufgehängt. Die fünfzackigen sind fünfzackige Sterne, nicht sechszackige. Ne? Und wenn sie sind, ja, in der Ausstellung sind sie auch unterschiedlich aufgehängt. Einmal sind sie mit den zwei Zacken nach oben. Das bedeutet das. Das ist das Zeichen des Teufels. Und wenn der einen Zacken nach oben steht, dann ist es Zeichen für Jesus Christus. Also es gab Vorbilder, familiäre Vorbilder für Erich II., also Hexenprozesse im Machtkampf einzusetzen. Auf jeden Fall war das Bild der Hexe nicht immer negativ besetzt im Mittelalter. Wir müssen uns klar machen, der Höhepunkt der Hexenprozesse fing im 16. Jahrhundert an, also 1500 und bis ins 17. Jahrhundert rein. Und dann flauten sie wieder ab. Der Höhepunkt in Hannover war, glaube ich, Anfang des 17. Jahrhunderts, in Neustadt halt schon ein paar Jahrzehnte vorher. Und im Mittelalter waren Hexen durchaus positiv besetzt. Die konnten also Gutes bewirken und Schlechtes bewirken. Die wurden auch nicht immer als real angesehen. Das hatten einen relativ lockeren Umgang damit im Vergleich zu später. Aber im Laufe des 15. Jahrhunderts fing es an und dann vor allen Dingen dann auch im 16. Jahrhundert wurde Hexe immer negativer besetzt. Das Wort Hexe kommt von dem Wort Haga Susa. Das ist Althochdeutsch und bedeutet Zaunreiterin. Zaunreiterin deshalb, weil die auf dem Zaun saß zwischen Dorf und Wildnis. Also sie stellt, markierte praktisch die Grenze zwischen Zivilisation und Sicherheit und der Unsicherheit und der Wildnis und hatte in beide Bereiche Beziehungen. Daher kommt das Wort Hexe, in anderen, im Niederdeutschen heißt es Zunriete, also Zaunreiterin, also ist aber immer die gleiche Bedeutung. Eingang in das Rechtssystem hat der Begriff Hexe erst Anfang des 15. Jahrhunderts genommen. Vorher sprach man von Schadenszauberinnen oder einfach Zauberinnen, die auch Gutes bewirkten. Und besonders anfällig für die Hexerei schien den christlichen Hexenjägern, speziell nach der Verfassung des Hexenhammers dann 1486, Frauen, die galten als unsichere Kandidaten in Glaubensfragen. Im Hexenhammer heißt es, Zitat, also schlecht ist das Weib von Natur, das schneller am Glauben zweifelt, auch schneller den Glauben ableugnet, was die Grundlage der Hexerei ist. Auf der Tafel in der Mitte sieht man hier, wie das bildlich dargestellt wird. Da ist ein Priester, der die Messe liest, und hier hinten stehen Frauen, die quatschen und lachen. Ja. Und hinter den Frauen ist ein Dämon, der sie dazu anstiftet. Also. Oder hier, die Frau guckt in den Spiegel. Hier hinten steht der Teufel und im Spiegel sieht sie nicht ihr Gesicht, sondern den nackten Hintern des Teufels. Oder nackte Frauen durften früher nur als Hexen dargestellt werden. Sonst konnten sie nicht dargestellt werden. Die galten eben als sexuell verdächtig und in Glaubensfragen sowieso. Und hier ist auch nochmal ein Relief an einer Kirche, wo die Frau den Mann am Penis mit dem Strick hinter sich herzieht, wo nochmal gewarnt wird vor der Frauenherrschaft. So, und jetzt kommen wir nochmal zu den Wahnvorstellungen, die in den Hexenprozessen ausgelebt wurden. Das Groteske ist ja, dass es nichts Reales ist, diese Vorwürfe dann in den Prozessen. Es ist einfach kurz an Holzschnitten erklärt. Oben die Hexer und Hexen demonstrieren dem Teufel, dass sie den christlichen Glauben verleugnen, indem sie auf dem Kreuz herumtrampeln. Das Bündnis mit dem Teufel wird besiegelt durch einen Kuss auf den nackten Hintern des Teufels. Es sind aber immer diese sexuellen Anspielungen auch dabei, die sexuelle Unterwerfung der Frauen unter den Teufel. Dann unten der Hexenflug zum Hexensabbat. Ist kein Zufall, dass der Hexensabbat eben Sabbat heißt auch. Hieß auch Hexensynagoge. Und unten links die Liebschaft mit dem Teufel. Und der Hexenflug führt dann zum Hexensabbat. Und dieser Hexensabbat, dieses Treffen von allen Hexern, spielte eine zentrale Rolle innerhalb der Hexenprozesse für die Denunziation und die immer größeren Umfang, den die Hexenprozesse nahmen. Das kurz so als grobe Voraussetzung innerhalb Kallenbergs Göttingen. Und jetzt kommen wir zu den gesellschaftlichen Voraussetzungen. Natürlich können solche Wahnvorstellungen nicht einfach so im luftleeren Raum entstehen, sondern die Gesellschaft muss auf eine bestimmte Weise strukturiert sein und in einer bestimmten Entwicklung sein, um sowas überhaupt realistisch werden zu lassen. Und es gab seit dem 15. Jahrhundert, kam das feudale Wirtschaftssystem in eine immer größere Krise. Aufgrund verbesserter Produktionsbedingungen war die Lebensmittelproduktion gestiegen, die Bevölkerung war gewachsen. Gleichzeitig gab es aber auch nach den Entdeckungen, und damals gab es auch schon eine weltweite wirtschaftliche Entwicklung, gab es vermehrten Gold- und Silberfluss aus den spanischen Kolonien nach Europa. Dieser Geldfluss aus den spanischen Kolonien führte dazu, dass eine Inflation in Europa entstand, die Preise stiegen und trotz der gestiegenen Agrarproduktion die Leute nicht mehr ernährt werden konnten, Hungersnöte brachen aus und der Konkurrenzkampf zwischen den verschiedenen Fürstengeschlechtern, die ihre jeweiligen Ländereien kontrollierten, wurde immer größer. Der Luxusbedarf an den Fürstenhöfen wuchs, aber gleichzeitig brachen die Einnahmen zusammen. Und dadurch entstanden immer mehr Kriege. Ich habe neulich in der Zeitung gelesen, die Kriege in Libyen oder in Syrien und im Irak oder in Teilen von Afrikas auch oder Jemen, die würden erinnern an Kriege im 15. und 16. Jahrhundert, wo marodierende Söldnerhaufen einfach durch die Gegend zogen und im Auftrag von irgendwelchen Adligen, damals heute im Auftrag von mafiösen Organisationen, ihr eigenes Geschäft machten. Das erinnerte sich dann in der Zeitung an das Mittelalter. Nein, es war nicht das Mittelalter. Im Mittelalter gab es sowas nicht. Es war nicht das finstere Mittelalter, es war nicht so finster, sondern es war in der frühen Neuzeit. Das war in einer Zeit, als die Strukturen der heutigen Gesellschaft sich herausbildeten, als frühstaatliche Strukturen entstanden, als Buchführung eingeführt wurde, als mit Geld immer mehr Geld bezahlt wurde, als ein Rechtswesen etabliert wurde und die Fürsten halt diese frühstaatlichen Strukturen daran interessiert waren, um ihre Macht zu sichern. Das heißt, die Strukturen, die damals entstanden sind, die finden wir durchaus heute noch in Gesellschaften und Methoden, die damals in der Politik entwickelt worden sind, finden wir meiner Ansicht nach durchaus noch heute auch. Und Max Horkheimer hat mal gesagt, der Kapitalismus wird irgendwann wieder, wenn nicht vorher irgendwie eine Revolution stattfindet, wird er irgendwann in Rackets zerfallen. Die Staaten werden zerfallen, es werden nur noch bewaffnete Banden für ihre eigenen Interessen gegeneinander kämpfen und alles verwüsten. Also was andere Leute als Barbarei bezeichnet haben. Das ist in großen Teilen der Erde heute der Fall. Zum Beispiel in Mexiko und den Ländern, die ich gerade schon gesagt habe. Es sind einfach die sogenannten gescheiterten Staaten. Und anscheinend, ich habe immer mehr den Eindruck, als würde diese Prognose mit den Rackets, die sich gegenseitig bekämpfen, von Horkheimer langsam Realität werden. Und damit schließt sich dann der Kreis. So ist aus diesen Rackets ist diese Gesellschaft entstanden und eventuell führt sie dahin wieder zurück. Insofern hat auch diese Beschäftigung mit der Zeit, ne, also einen ganz wichtigen historischen Gegenwartsbezug. Jetzt nochmal kurz zur Ausbildung der frühstaatlichen Strukturen. Die Tafel 6 heißt eben, die noch zu Krisenzeiten gehört, die Einführung des Geldes, der Buchhaltung und der Reformation. Also das hing unmittelbar zusammen. Zum Beispiel hat Elisabeth, die Frau Erichs des Ersten, die wollte die Landesherrschaft stärken. Und deshalb ist sie Protestantin geworden. Damit hatte sie sich vom Katholizismus, vom katholischen Kaiser, von der Zentralmacht, wollte sie sich abkoppeln und gleichzeitig die Landesherrschaft stärken und für geregelte Einkünfte und Einkünfte sorgen. Und deshalb hat sie die Buchführung eingeführt und hat das ganze Abgabensystem immer mehr auf Geld umgestellt. Je mehr die Wirtschaft auf nicht mehr Naturalabgaben gemacht, sondern auf Geld umgestellt werden, desto mehr konnten auch Buchführungen gemacht werden und desto größere Bedürfnisse entstanden wieder und desto größer wurde das Bedürfnis nach mehr Geld und das befeuerte im Grunde noch die Kriege, die damals waren. Erich I. hatte sich mehr nach wie vor am Kaiser orientiert und seine Frau hat die Landesstände gestärkt und hier die Landesherrschaft und hat die geregelte Buchführung eingeführt. Es waren natürlich immer noch Naturalabgaben von den Bauern zu leisten, aber die wurden immer mehr auf Geld umgestellt, auch aus dem Grund, um die Söldner zu bezahlen. Weil die konnte man nicht einfach mit 10 Gänsen da abschneiden. Die haben geplündert im Land und haben sich sowieso das auch noch geholt. Und zur normalen Kriegsführung gehörte auch, dass Frauen vergewaltigt wurden. Also es ähnelt auch der heutigen Situation, beispielsweise in Syrien. Und um die ruhig zu stellen, die Söldner, die haben auch geplündert und gebrandschatzt. Aber sie wurden immer mehr, und es war die Notwendigkeit, immer mehr in Geld zu bezahlen, weil die halt auch nicht immer nur vor Ort waren, sondern durch ganz Europa zogen. Die nächste frühstaatliche Struktur, die eingeführt wurde, war die öffentliche Gewalt. Ein geregeltes Rechts- und Justizwesen, was noch durch exzessive körperliche Gewalt geprägt waren. Links sieht man die verschiedenen, auf der Tafel können Sie es dann auch besser sehen, die verschiedenen Strafinstrumente, die in der Bambergischen Halsgerichtsordnung von 1507 benutzt wurden, also Rädern, Aufhängen, Verbrennen, Foltern und so weiter. Es wurde aber alles geregelt, nicht mehr beliebig, das war nicht mehr so ganz beliebig. Es gab bestimmte Regeln für Prozessabläufe. Auch das war eine Voraussetzung dann für die Eskalation der Hexenprozesse. Hier auf der Seite ist nochmal die Behandlung von Juden im Rechtssystem dargestellt. Die wurden als konkurrierende Religionsgemeinschaft verfolgt. Die kriegten Aufenthaltsverbote. Wenn sie die nicht befolgte, mussten sie mit Leibstrafen rechnen und wurden halt durch die Folter dann zum Auswandern gezwungen. Und dieses rechte Bild, ein Holzschnitt, da wird ein Jude gehängt mit dem Kopf nach unten und um seine Schande deutlich zu machen, werden auch zwei Hunde noch daneben gehängt. Bei dem Prozess, der gleichzeitig stattgefunden hat in Kahlenberg-Göttingen gegen die beiden Juden, da war es genauso. Die wurden dann auch aufgehängt, die Leichenteile, die noch übrig waren, zusammen mit Hunden. Diese ganze Krisensituation führte zu einer Reihe von Aufständen in der damaligen Zeit. Den Kampf gegen die Juden habe ich schon genannt. Dann gab es verschiedene Ketzerbewegungen. Ich will hier nur für die Zeit der Reformation einen zentralen nennen. Da ist ein bewaffneter Bauer in der Mitte. Ein selbstbewusster bewaffneter Bauer mit einem Dolch an der Seite, der selbstbewusst seine Interessen vertritt. Die Reformation, Luther hat zum Mord an den aufständischen Bauern aufgerufen. 1525, also vor den Hexenprozessen noch, hat es den großen Bauernkrieg gegeben, die Bauernaufstände, wo mehr als 100.000 Bauern dann massakriert wurden und die Lutheraner halt diese Aufstandsbewegung auch mit bekämpft haben. Erich I. war dann bei einer anderen Aufstandsbewegung, der Niederschlagung beteiligt, gegen die Wiedertäufer von Münster, die 1534 Überlebende der Bauernkriege aus Württemberg und anderen Teilen sind dann nach Münster geflohen. Da haben sie die Kommune der Wiedertäufer gemacht, die Nachschub kriegten aus Holland, weil es nahe zu Holland liegt. In Holland waren die Wiedertäufer stark. Die haben eben die heißen Wiedertäufer, weil sie gesagt haben, es ist unmöglich, Kinder zu taufen, weil Kinder gar keine freie Entscheidung treffen können, was sie glauben wollen. Deshalb ist es nur sinnvoll, Erwachsene zu taufen. Also ein ganz sinnvoller Gedanke eigentlich, und haben dann die Erwachsenentaufe eingeführt. Die haben den Bischof, den katholischen Bischof in Münster 1534 vertrieben, haben das Geld abgeschafft, haben eine Kommune errichtet und ist 3 Jahre lang belagert worden. An diesen Wiedertäufern wurde eine Gewalteskalation, ein Massaker als Exempel statuiert, wie man sich schlimmer nicht vorstellen kann. An diesem Kampf, bei der Belagerung, hatte auch Erich I. sich insofern beteiligt, als er erhebliche Mengen an Schießpulver für die Belagerung geliefert hat. Das heißt, in der Fürstenfamilie, hier gab es keinen Aufstand, aber in der Fürstenfamilie in Calenberg-Göttingen war das Bewusstsein von der Gefahr von Aufständen, großer Bauernkrieg, Wiedertäuferkommune, klar und bewusst war denen das. Und sie haben versucht, zum Beispiel bei den Wiedertäufern, sich an der Niederschlagung der Aufstände zu beteiligen. Dann wurde der Thronfolger geboren, Erich II., und der ist praktisch in dieser Familientradition mit diesem politischen Bewusstsein aufgewachsen. Seine Mutter Elisabeth hat ihn versucht, zum strengen Protestanten zu erziehen. Das war aber für ihn überhaupt nicht reizvoll, und er hat sich der katholisch-kaiserlichen Partei angeschlossen. Seine Mutter hat ihn immer gewarnt: Geh nicht zum Kaiserhof, das wird alles im Desaster enden. Kontrolliere dein Fürstentum, kontrolliere die Einkünfte, die du hast. Er hat es nicht gemacht. Er ist reisender Kriegsherr geworden, hat auf großem Fuß gelebt, hat ein völlig verschuldetes Fürstentum übernommen und hat die Schulden bis zu seinem Lebensende nochmal richtig explodieren lassen durch seine Kriegszüge. Und blieb also Katholik. Er hat dann geheiratet. Das ist seine Frau Sidonie, und die ist auch protestantisch geworden. Das heißt, innerhalb dieses Ehepaars, sowohl bei Erich I. als auch bei Erich II., sind die Frauen protestantisch gewesen und haben versucht, Ordnung in dieses Chaos im Fürstentum zu bringen und die Einnahmen zu kontrollieren und auch zu vermehren. Und die Männer haben einfach versucht, ihre Einnahmen durch Kriegszüge zu vermehren. Das waren unterschiedliche Konzeptionen, die dann eskalieren musste. Sidonie wurde unterstützt durch die Landstände hier im Calenberg-Göttingen, weil die auch ein Interesse daran hatten, dass so einigermaßen geordnete wirtschaftliche Verhältnisse hier sind. Erich II. Hatte dann von diesen ganzen Querelen, er hat verschiedene Kriegszüge gemacht und hatte dann mit seiner Frau auch nicht mehr so viel zu tun und hat seinen Lebensmittelpunkt nach Holland verlegt. Holland gehörte damals dann unter Philipp II. Zu Spanien, war eine spanische Provinz in Holland. Das war eine der reichsten Provinzen in Europa damals. Es war die erste Kolonialmacht, und das reiche Bürgertum wollte nicht katholisch sein, sondern wollte eben protestantisch sein, wollte auch die Buchführung haben und geordnete wirtschaftliche Verhältnisse. Das passte aber nicht mit der Konzeption der katholischen Spanier von Philipp II. Zusammen. Es gab mehrere Aufstände in Holland, und die wurden von den Katholiken versucht niederzuschlagen. Oben rechts ist ein Bild von Pieter Bruegel, dem Älteren, von 1562, zur Zeit, als Erich II. Sich da aufhielt. Das heißt, Triumph des Todes ist ein Ausschnitt, wo also die Massaker und das tägliche Sterben in Holland dargestellt wird zur damaligen Zeit. Unten links massenweise Verbrennungen, Rädern und Aufhängen von Leuten, um den Aufstand niederzuschlagen. In der Mitte Straßenkampf mit spanischen Truppen und holländischen Aufständischen. Und Erich II. Hatte, bevor der Aufstand losbrach in Holland, seinen Lebensmittelpunkt, hatte ich gerade gesagt, nach Holland verlegt. Da hatte er nämlich einen Lehen bekommen von Philipp II. und hat da mit seiner Geliebten gelebt und hatte auch 2 Kinder mit ihr, und das war alles super. Und er hat seine Kriegszüge geführt in ganz Europa im Auftrag des Kaisers und im Kampf gegen die Türken auch. Und das war alles wunderbar, und er hat sich um Calenberg-Göttingen nicht mehr gekümmert. Und Sidonie hat hier versucht, das Land protestantisch zu machen. Dann kam aber leider und dummerweise die Revolution in Holland. Und ausgerechnet in der Provinz Holland, wo Erich seine Ländereien hatte, waren die Aufständischen erfolgreich und haben alle den spanischen König unterstützt hatten, die Katholiken unterstützt haben, enteignet. Und als sich das alles abzeichnete, Erich hat im Holländischen Krieg jahrelang gekämpft, hat auch verschiedene Massaker angerichtet, hat aber letztlich verloren und seine Ländereien, seinen Lebensmittelpunkt verloren. Und als sich abzeichnete, dass es alles nicht so gut lief, tauchte er wieder in Calenberg-Göttingen auf. Dann hat er versucht, Calenberg-Göttingen mit spanischen Söldnern zu rekatholisieren. Das ist aber auch am Widerstand der Landstände gescheitert. Er hat sich dann wieder zurückgezogen und dann verlor er seine Ländereien in Holland und kehrte nach Calenberg-Göttingen zurück. Und in dem Augenblick spitzte sich der Machtkampf zu. Also kurz nach dem ersten Bildersturm 1546 ist Erich schon nach Calenberg-Göttingen zurückgekehrt und hat damals schon gesagt, es würde auf ihn ein Anschlag verübt. An den Kaiser hat er geschrieben, er könnte sich nirgendwo mehr sicher fühlen. Sowohl in Holland würde er verfolgt, als auch in Calenberg-Göttingen. Er hat sich also als Opfer präsentiert. Dann musste er also zurückkehren. Und dann gab es die ersten Verhaftungen in den Hexenprozessen. Verschiedene Personen aus Eldachsen wurden verhaftet, auf Schloss Calenberg und ins Neustädter Schloss gebracht, gefoltert. Und die wurden schon relativ zielgerichtet gefoltert. Die wurden nämlich so gefoltert, dass sie Personen aus dem näheren Umfeld der Herzogin belasteten. Das waren adlige Frauen, die dann belastet wurden. Und das war schon ungewöhnlich, weil der Adel stand außerhalb des Rechts. Vor allen Dingen der Hochadel konnte nicht in Hexenprozessen angeklagt werden. Das ging gar nicht. Dann wurde immer weiter gefoltert. Die ersten Opfer wurden verbrannt in Neustadt auf dem Marktplatz. Die Folterungen verliefen immer gleich, wie es vorgeschrieben war im Hexenhammer und in anderen Rechtsschriften. Erst wurden die Angeklagten ermahnt, freiwillig auszusagen. Das haben schon freiwillig in Anführungszeichen. Und sich nicht foltern zu lassen. Also einfach jetzt mal freiwillig einzugestehen, dass sie zum Beispiel einen Brandanschlag auf Erich gemacht hätten. Das war ein Kapitalverbrechen. Und dass sie Gifttrünke gemischt haben, um ihn krank zu machen. Zum Beispiel. Der zweite Schritt war dann die Tertio Verbalis, also der verbale Schrecken. Dann hat der Henker oder der Folterer hat ziemlich detailliert die Wirkung der Foltergeräte erklärt, ohne dass die Foltergeräte, hat es einfach so erklärt. Wenn das nicht wirkte, das war dann der dritte Schritt, das war dann Tertio Realis, also der reale Schrecken. Dann wurden die Folterinstrumente angelegt, aber ohne sie zu gebrauchen. Und sie wurden nochmal erklärt. Der vierte Schritt war dann die reale Anwendung der Folter. Und die wurde bei diesen Neustädter Prozessen so real angewandt, dass also mehrere Personen auch unter der Folter gestorben sind, weil sie nicht ausgesagt haben. Denn die Alternative war, wenn sie ausgesagt haben, wurden sie sowieso verbrannt. Das war sowieso klar und dann eventuell auch nochmal gefoltert. Also ging die Folterung weiter. Und es wurden im Grunde die üblichen Beschuldigungen gemacht. Also einerseits natürlich die Anschläge auf Erich, den zweiten Brandanschlag aufs Neustädter Schloss, das war auch teilweise abgebrannt, das kam dann ganz zu Pass, oder halt Vergiftung, oder halt Treffen mit dem Teufel, Verleugnung des christlichen Glaubens, was ich vorhin schon erzählt habe, das Allgemeine. Ein wesentlicher Punkt war dabei immer der Ritt zum Blocksberg und das Treffen mit dem Teufel, wo links nochmal so ein Holzschnitt abgebildet ist, in der Mitte der Bock, also das Symbol der sexuellen Freizügigkeit und Geilheit, das Symbol der Bock, das ist der Teufel. Und drumherum tanzen die Hexen und Hexer. Und dieser Hexensabbat, der spielte in den Hexenprozessen eine zentrale Rolle, weil da viele Leute zusammenkamen. Und dann wurde gefragt, okay, du bist zum Hexen, du hast dich dort da betroffen. Dann haben die noch ausgesagt unter der Folter. Und dann kam das Nächste, dann sag doch mal, wer da war. Und dann wurden praktisch unter der Folter immer mehr Namen genannt und es zog immer größere Kreise. Und gleichzeitig wurden die Fragen dann so gelenkt, dass die engeren Freundinnen von Sidonie, der Herzogin, belastet wurden. Erich war selber bei den Folterungen zugegen und hat auch die Verhöre so gelenkt. Die ersten Verhafteten wurden dann und Gefolterten wurden auf dem Marktplatz verbrannt. Das zog sich über mehrere Jahre hin, bis das praktisch so ein Gesamtkomplott entstanden war, in dessen Mittelpunkt alle Frauen aus dem Adel im Umkreis der Herzogin waren. Und dann wurde am Schluss auch die Herzogin wurde gefragt, diese Frauen dann, wir wurden wieder gefoltert, die adeligen Frauen, und wurde gefragt, war die Herzogin nicht auch dabei? Und irgendwann, nach tagelangen Foltern, haben sie das dann ausgesagt. Und hier ist ein Beispiel in dem Kasten links, das sind nur die Verhöre vom März 1572. Da wurde also, diese Frauen wurden jeden Tag gefoltert, dann machten die eine Aussage, dann wurde die Frau geholt, die wurde wieder gefoltert, die machte eine Aussage und bis dann die Herzogin belastet war. Und das Besondere, hatte ich gesagt, war, dass es adlige Frauen waren. Und es waren dann 5 Frauen. Und dann ist Sidonie, als klar war, dass sie als Nächste dran wäre, um sie zu entmachten im Fürstentum, ist außer Landes gegangen, ist geflohen, zuerst zu ihrem Bruder, dem Fürsten von Sachsen. Also Sidonie war eine Frau aus dem Hochadel. Und von da aus ist sie zum Kaiserhof nach Wien gefahren und hat sich beklagt, dass das, was da läuft, völlig rechtswidrig ist. Auch nach den Rechtsvorschriften der damaligen Zeit war es rechtswidrig. Frauen aus dem Hochadel könnten nicht in so einen Prozess verwickelt werden. Und da hat es noch viele Auseinandersetzungen, rechtliche Auseinandersetzungen gegeben, kurz und gut oder kurz und schlecht. Der Kaiser ist eingeschritten und hat Erich angewiesen, die Prozesse nicht mehr weiterzuführen. Während der Zeit hatte er noch weiter versucht, Beweise zu sammeln. Jetzt nicht adlige Gefangene, aber aus dem Gesinde der Herzogin wurden weiter gefoltert und weiter angeklagt. Es wurden weiter Leute verbrannt. Aber diese 5 Frauen, die adligen Frauen, wurden auf Anweisung des Kaisers schließlich entlassen, wurden an den Herzog von Wolfenbüttel übergeben. Und das Besondere ist, dass die Frauen vor einer Kommission aussagen konnten, durften, was sie bei den Folterungen im Neustädter Schloss erlebt hatten. Und das haben die ziemlich ausführlich gemacht. Und diese Protokolle, die sind heute halt noch erhalten. Und das ist ein ganz seltenes Dokument, weil Opfer selber beschreiben, was sie erlebt haben. Und normalerweise sind von solchen Prozessen nur übrig die Dokumente der Protokollanten, der Hexenjäger, aber nicht der Opfer. Und das ist ein Diese Adel, weil es Adlige waren, konnten die aussagen und wurden dann auch schließlich freigelassen. Die Herzogin und der Herzog mussten sich verpflichten, sich gegenseitig zu vergeben. Und sie haben sich dann noch immer, die Frauen wurden freigelassen, die haben sich noch weiter um die Finanzen des Landes gestritten. Sidonie ist dann 2 Jahre später gestorben in Weißenfels, sie ist da ins Kloster gegangen. Erich ist mit seiner neuen Frau, hat dann weiter in Italien gelebt. Dann diesmal nicht mehr in Holland, da ging es ja nicht mehr. Und insgesamt, hatte ich ja schon gesagt, waren 41 Personen halt umgebracht worden und ungefähr 60 Personen waren in den Kerkern gewesen. Insgesamt fielen in Europa dem Hexenwahn, schätzt man heute, zwischen 60.000 und 100.000 Menschen zum Opfer. Wo die Verfolgungsdichte am größten war, war Deutschland, also das heutige Deutschland. Und in Deutschland kamen zwischen 22.500 und 40.000 Menschen in den Hexenprozessen um und 20% von denen waren Männer. Also es waren auch durchaus Männer betroffen. Und bei der Hexenverfolgung handelt es sich nach der Judenverfolgung um die zweitgrößte Massentötung von Menschen, die nicht kriegsbedingt sind. Während der Prozesse und immer wieder ist diese Verzahnung, während der Prozesse in Neustadt, die Frauen sind erbärmlicher gefoltert worden. Man muss dazu nochmal sagen, was Folter bedeutete in der Mittelalterlichen, die ist sowieso schlimm, aber in der mittelalterlichen Gesellschaft, wo alles auf körperlicher Arbeit beruhte, war es besonders schlimm. Die konnten praktisch ihren Lebensunterhalt nicht mehr ernähren. Wenn man auf der Streckleiter war, das wurde so lange gezogen, bis die Gelenke auskugelten oder die Gelenke zerbrachen. Und die waren natürlich verkrüppelt ihr Leben lang, konnten nicht mehr arbeiten, mussten dann betteln durchs Land ziehen oder so. Ne? Und eine Gefangene, Margarete Knigge, die hat gesagt, auch bei dem Verhör dann in Halberstadt, sie hätte von all dem, was sie erlebt hat, nur die Hälfte erzählt. Das wäre alles noch viel schlimmer gewesen. Soweit diese Prozesse. Es waren also politische Prozesse um die Macht im Fürstentum Calenberg-Göttingen. Und damit sind wir wieder in der Gegenwart. Es gibt weitere ziemlich merkwürdige Dinge, die mit Juden und Hexen zusammenhängen. Das hatte ich gerade vergessen zu sagen, während der Prozesse kam auch ein Arzt, der dann die verletzten Frauen sich angucken sollte. Es durfte natürlich kein christlicher Arzt sein. Deshalb wurde extra ein jüdischer Arzt geholt, der dann die Gefolterten begutachten konnte. Diese ganzen Prozesse hatten natürlich auch dann die in anderen Ländern und Regionen langfristige Folgen. Erst im 18. Jahrhundert hat der letzte Hexenprozess stattgefunden. Das war dann Höhepunkte 16. bis 17. Jahrhundert, dann ebbte es so langsam ab. Die Folter ist im Königreich Hannover erst Anfang des 19. Jahrhunderts abgeschafft worden. Dann im 19. Jahrhundert haben viele Historiker angefangen, sich mit der Geschichte der Hexenprozesse auseinanderzusetzen. Da wurde das erste Mal aufgearbeitet, unter anderem auch die in Calenberg-Göttingen. Und das größte Hexenforschungsprojekt, was bis heute jemals stattgefunden hat, ist während der Nazizeit organisiert worden, und zwar von Heinrich Himmler. Im Reichssicherheitshauptamt der SS in Berlin, das war praktisch die Zentrale des Terrors damals, da liefen alle Fäden zusammen, da wurden die politischen Gegner alle in Karteikarten erfasst, da wurden die Juden im Deutschen Reich und in besetzten Gebieten in Karteikarten erfasst und andere Oppositionelle. Und unter anderem wurde eine zentrale Hexenkartei angelegt. Diese Kartei wurde deshalb angelegt, weil es verschiedene Konflikte mit der katholischen Kirche gegeben hat, als die Nazis zum Beispiel Zugriff auf die Behinderten haben wollten in katholischen Heimen. Da hat sich die Kirche dann irgendwann gegen gewehrt, nachdem sie die Nazis natürlich vorher unterstützt hat. Aber dann gab es Konflikte und dann hat die SS, die Führung der SS, Heinrich Himmler wollte Material sammeln gegen die katholische Kirche und hat gesagt, okay, wir sammeln jetzt ganz systematisch das Material und hat eine Reihe von Historikern beauftragt, das Hexenwesen aufzuarbeiten. Und wenn die katholische Kirche Schwierigkeiten machen würde, würden diese ganzen Ergebnisse veröffentlicht. Die katholische Kirche, das war die Theorie der SS, der Katholizismus stammt aus der jüdischen Religion letztendlich. Und letztlich war seine Theorie, sind die Hexenprozesse ein Mittel der Juden gewesen, um die germanische Rasse, die germanische Frau zu zerstören. So, das war die Arbeitshypothese. Und dieses Material sollte gesammelt werden, um Material zur Agitation gegen die katholische Kirche zu haben. Dann wurde mehrere Jahre lang dieses Hexenprozess initiiert. Es wurde eine riesige Karteikarte angelegt. Und jede einzelne Person, die von Hexereiprozessen betroffen war, bekam eine Karteikarte. So. Dann stellte sich aber dummerweise im Laufe der Forschung heraus, dass die protestantischen Landeskirchen und auch weltliche Herrscher genauso an Hexenprozessen beteiligt waren, quantitativ und qualitativ, wie die katholische Kirche. Es ließ sich also nicht mehr als Material gegen die katholische Kirche verwenden. Es wurde also eingestellt. Es wurde eingestellt und zur gleichen Zeit, als sie also die Hexerei-Kartei anlegte, legten sie auch die Judenkartei an. Und oben sehen Sie halt, oder ihr seht, eine Karte aus der Judenkartei von Neustadt, von Martha Rosenstein aus Neustadt aus den 30er Jahren. Die ist dann in den Vernichtungslagern im Osten umgebracht worden. Und links die Karteikarte von Margarete Knigge aus den Hexereiprozessen aus dem 16. Jahrhundert aus Neustadt. Beides die zentralen Karteien der SS. Die Hexenkartei war nach dem Krieg verschwunden und ist dann in Polen wieder aufgetaucht. In Polen wurde die dann, die ganzen Karteikarten, mikroverfilmt und kamen dann Anfang der 60er Jahre ins Bundesarchiv nach Koblenz, die ganzen Verfilmungen. Und da habe ich dann nach den Neustädter Opfern gesucht und sind alle vorhanden. Alle sind vorhanden auf den Karteikarten der SS aus der Hexenkartothek, wie es heißt. Und dann vielleicht auch noch im Umgang, zwei Sachen zum Umgang mit der Geschichte. Anfang der 80er Jahre wurde in Neustadt durch die Altstadt eine neue Straße gebaut, eine Durchgangsstraße mitten durch die Altstadt. Und die hat den Namen, Anfang der 1980er Jahre, die hat den Namen Herzog-Erich-Allee gekriegt. Also in mehreren Jahrhunderten war in Neustadt niemand auf die Idee gekommen, eine Straße nach Herzog Erich zu benennen. Aber Anfang der 1980er Jahre war es dann soweit. Nach dieser Chronik, der Neustädter Chronik, fand man dann und der positiven Darstellung von Herzog Erich, fand man dann, dass das doch auch ein Straßenname wert war. Auf dem Schild steht der Zweite, Erich der Zweite, für die Hexenprozesse. Steht es auch erläutert auf dem Schildchen, dass Erich der Zweite gemeint ist. Also es ist auch keine Allee, auf der ganzen Straße steht kein Baum. Aber die heißt heute noch Herzog-Erich-Allee. Und seit den 1990er Jahre finden im Schloss, im frisch renovierten Schloss, ach so, das muss ich noch erzählen, unten diese Tafel, die da ist. Das Schloss ist renoviert worden, Ende der 90er Jahre, so hübsch, wie es heute halt aussieht. Das ist nicht das Schloss, wo gefoltert wurde, das war nämlich ja abgebrannt, sondern das hat Herzog Erich nach Abschluss der Hexenprozesse als hochmoderne Festungsanlage, das modernste, was es damals gab, kriegstechnisch, mit holländischen Baumeistern, das war klar, das ist holländische Baumeister, was war, die waren einfach gut damals und die kannte er aus Holland, ist das gebaut worden und das ist halt Ende der 90er Jahre ist das renoviert worden alles. Es sieht wunderschön aus heute, finden Kulturveranstaltungen statt. Und als das renoviert worden war, hatten wir vom Arbeitskreis Regionalgeschichte die Anregung gegeben, an das neu renovierte Schloss eine Gedenktafel zu machen. Das war der Entwurf für die Gedenktafel. Da stand drauf zur Erinnerung an die zahlreichen Männer und Frauen, die hier zwischen 1568 und 72 als Opfer der von Herzog Erich II. Veranlassten Hexenprozesse eingekerkert, gefoltert und verbrannt wurden. Die Eröffnung war 1991 dann des frisch renovierten Schlosses und das ist weil das Schloss unter der Verfügungsgewalt des Kreises Hannover, damals, heute ist das alles Region, Landkreis Hannover war, wurde das im Kreistag Hannover diskutiert, 3 Jahre lang. Die Grünen hatten das damals eingebracht. Und dann wurde beschlossen, in einer der Diskussionen hat auch einer der CDU-Ratsmitglieder eine grüne Frau beschimpft. Sie hätte man früher auch verbrannt. Und auf jeden Fall wurde hinterher beschlossen, diese Gedenktafel nicht anzubringen. Dann wurde während der Eröffnungsfeier eine provisorische Gedenktafel angebracht, die wurde aber sofort wieder abgerissen. Und seitdem finden dann jährlich immer Mittelalter, abwechslungsweise Mittelalter- oder Renaissance-Feste im Neustädter Schloss statt. Und da treffen sich dann am Anfang, jetzt haben sie das eingestellt, haben sich dann immer die lokalen Politiker dann da zusammengefunden, unter anderem der Landrat, der Landrat des Landkreises Hannover, wo ja gerade der Kreis gerade beschlossen hatte, die Gedenktafel nicht aufzuhängen. Der ist dann in den nächsten Jahren immer, hat sich als Herzog Erich verkleidet, darüber berichtet der Hatz-Artikel unten und ist dann im Schloss als Herzog Erich aufgetaucht. Von diesen ganzen Hexenverbrennungen ist nicht die Rede gewesen. Und in ganz Deutschland gibt es im Augenblick vielfältige Versuche, die Hexerei-Urteile aufzuheben und Gedenktafeln anzubringen. In ganz vielen Städten ist das mittlerweile, aber in Neustadt ist das bis jetzt halt nicht der Fall. Ja, das war jetzt mal ein kleiner virtueller Rundgang durch die Ausstellung. Wenn Sie dann noch Einzelheiten nachlesen wollen, können Sie das dann besser auf den Tafeln machen.
Soweit die Erläuterungen von Hubert Breeden zu der Ausstellung über die Hexenverfolgung im Gebiet des heutigen Neustadt im 16. Jahrhundert unter Herzog Erich II., der den damaligen Hexenwahn für seine eigenen machtpolitischen Ziele zu instrumentalisieren versuchte. Im anschließenden Gespräch wurden noch weitere Themen zum Hexenwahn thematisiert. Auf die Frage nach den Eigenschaften und dem möglichen Tätigkeitsfeld der Hexen antwortet Hubert Breeden so.
Also hier können wir auch nicht sagen, zum Beispiel diese Theorie mit den kräuterkundigen Frauen, die sind ja auch in der Ausstellung benannt auch. eben auch am Beispiel dieser Installation von Kerstin Faust. Aber es spielten Kräuter schon eine Rolle beim Mischen von Gifttränken und so. Aber jetzt, dass man in den Prozessen nachweisen könnte, in diesen jetzt hier speziell, dass speziell heilkundige Frauen verfolgt werden sollten oder Hebammen oder sowas, das kann man für diese Prozesse hier nicht nachweisen. Das gab es alles, aber eben nicht hier. Ne?
Ja.
Also den Aberglauben gibt es heute noch und in vielen Teilen der Erde, also wenn man das nimmt, der Hexenglauben wieder zu. Also in Afrika, in verschiedenen Ländern sind wieder Hexen verbrannt worden. Ne? Also auf diese ganzen heutigen modernen Hexenbewegungen bin ich jetzt nicht eingegangen, ne? Weil das also das ist auch interessant, aber das hat jetzt mit diesen Prozessen und der Situation hier wenig zu tun. Ne?
Abschließend kommt das Gespräch noch einmal auf das gesellschaftliche Phänomen der Massenhysterie und des Verfolgungswahns zurück, wie er sich zunächst gegen die vermeintlichen Hexen manifestierte, gleichzeitig aber auch schon und später dann mit den bekannten schrecklichen Folgen an den Juden austobte. Dies sind aber nur einige Beispiele, denn Kommunistenhatz und Fremdenhass haben in der Nachkriegsgeschichte immer wieder gezeigt, wie dicht unter der zivilisierten Decke unserer Gesellschaft Hysterie und Ausschreitungen liegen und welche verheerenden Folgen sie haben können. Dazu zunächst ein Lied von Konstantin Wecker aus dem Jahr 1984, das Hexen-Einmaleins, und danach noch ein paar Beiträge aus der Ausstellungseröffnung.
Als sie Giordano Bruno verbrannten, sandte sein Gott keine Blitze gegen das Unrecht. Munter flackerte das Feuer.
Ich möchte eine Anmerkung dazu gleich noch machen. Es ist doch interessant, du hast am Anfang gesagt, dass es vorher durchaus auch akzeptierte Hexen gab, positiv bewertete Hexerei. Das ist ja, ich war nun gerade in Marokko, ich kenne das da von daher jetzt auch, es ist dort immer noch ganz stark verbreitet. Die Djinn sind Bestandteil des Lebens dort in der Landbevölkerung. Djinn sind Geister, böse und gute Geister. Man muss sie immer bei gut bei Laune halten und manche Leute können das besser und andere weniger gut. Das ist nicht verteufelnd. Das sind keine, deshalb werden keine Hexenjachten veranstaltet. Und ich finde es interessant, wie es zu diesem Umschlag kommen, zu dieser Wende kommen konnte, dass dieser ganz normale, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, der alltägliche Aberglaube, der durchaus auch positive Inhalte hatte, den die Menschen auch Halt fanden und in dem sie an Zauberei glaubten, dass das plötzlich umkippt in so eine Verteufelung, in so eine völlig unmenschliche Verfolgung, die aus einer Angst geboren worden sein muss, eine Angst, die irgendwoher wahrscheinlich jetzt von der Kirche und auch von Machthabern geschürt wurde aus bestimmten Gründen. Aber da ist etwas umgekehrt.
Ja, das habe ich versucht, dass das ganze feudale Wirtschaftsgefüge und politische Gefüge ist zusammengebrochen. Und es war die totale Verunsicherung da. Und in der Situation wurden dann Sündenböcke gesucht. Und das waren dann Juden oder Hexen oder sie wurden als Mittel benutzt. Und was man auch nicht vergessen darf, das habe ich vorhin nicht erwähnt, ist aber in der Ausstellung drin, es ist der Buchdruck erfunden worden. Dass dieser Hexenwahn entstanden, das ist vielleicht heute auch wieder ein aktueller Bezug, wenn man das Internet sieht. Damals ist der Buchdruck erfunden worden und diese Bilder, diese Holzschnitte, das sind ein Großteil Holzschnitte von Flugblättern, die gedruckt worden sind und es haben dann öffentliche Hinrichtungen stattgefunden, die haben für Aufsehen erregt, die wurden beschrieben auf Flugblättern mit Holzschnitten drauf und fand eine rasende Verbreitung überall und das hat es vorher nicht so gegeben. Und ohne den Buchdruck wäre diese Ausbreitung des Hexenwahns überhaupt nicht denkbar gewesen. Also es sind gesellschaftliche, wirtschaftliche Gründe, politische Gründe, dann technische Gründe wie der Buchdruck, Erfindung und dann das Schießpulvers, also die Eskalierung der Kriege immer mehr, die dann zu der totalen Verunsicherung geführt haben und auch, dass die Leute die Kontrolle verloren haben, zu Wahnvorstellungen. Aber das ist, kommt einem auch irgendwie so vor, als wäre das auch in der Gegenwart. Ne? Ein bisschen so.
erinnert ja an moderne Medien, Facebook, Hysterien.
Ja, Hysterien erzeugen und Wahnvorstellungen nehmen zu, religiöser Wahn und so, ne? Mit den dazugehörigen Kriegen.
Ja, okay. Menschen verlieren heute auch irgendwie den Boden unter den Füßen. Und das, was Sie geschildert haben über den Umbruch, über diese Achsenzeit, muss man beinahe sagen, die da war, da haben auch viele Menschen einfach, war bodenlos, ja. Wie sie sich erlebt haben. Und dann sind sie natürlich auch.
Ja, und das ist heute aber auch so. Das ist aber heute auch so. Und wenn man das sieht und dann es versteht keiner mehr, warum das so alles ist. Und dann, das eröffnet dann die Tore für jegliche Form von Wahnvorstellung. Und deshalb ist es im Grunde eben ganz modern. Also das ist, es zeigt, wie diese Gesellschaft entstanden ist und zeigt eventuell, wo sie hinführen kann wieder.
Geschichte verweist auf die Gegenwart und erhält sie, macht sie uns verständlicher. Ein packendes Beispiel dafür ist diese Ausstellung des Arbeitskreises Regionalgeschichte zur Hexenverfolgung von Hubert Breden und Kerstin Faust in den Verdihöfen in Hannover. Die Ausstellung ist noch bis zum 30. Juni zu sehen. Und das war's für heute im Magazin International. Die Sendung wird wiederholt am Mittwoch, den 9. Mai. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Kleinecke. Macht's gut, tschüss.